Hallo zu unserer neuen Folge. Und heute haben wir einen Gast, der hat ganz komplexe Bezeichnungen. C-A-I-O, C-T-O von SAP. Da könnte man wieder einen Song von den Fantastischen
Vier draus.
C-T-O, C-I-O, okay, SAP. Ja, jedenfalls interessanter Gast. Noch sehr jung, glaube ich. Ich habe gar nicht geschaut, wie alt er ist.
In den 30ern würde ich tippen, ja, aber ja. Es ist auf jeden Fall Philipp Herzig, der, wie du richtig sagst, Chief AI Officer, also der Chef der KI bei SAP ist und seit Januar auch noch Chief Technology Officer. Also zwei fette Titel, die jetzt wahrscheinlich in dem einen letzteren vereint werden. Eine große Aufgabe in so einem riesigen Konzern, bei dem ja viele den Namen kennen, aber wissen eigentlich alle, was SAP macht.
Ja, die machen halt Unternehmenssoftware. Der eine oder andere sagt, das ist eine Beschäftigungstherapie. Aber ist nicht jetzt ganz trivial.
Post von SAP.
Ist nicht ganz trivial für viele, aber die macht halt alles rund um Unternehmen. Von Personalplanung, Rechnungswesen, Beschaffung. Also das volle Paket kann man da kaufen.
Und vor allem das DAX-Schwergewicht am Ende auch.
Ja, genau, stimmt eigentlich. Das DAX-Schwergewicht.
Ja, also schon unser Aushängeschild. Und in der Tech-Welt, in der großen, weiten Welt, also ohne SAP wäre schon doof in Deutschland.
Ja.
Von daher gut, dass wir sie haben. Aber Andreas, hast du Angst vor KI? Es gibt gerade in Paris einen KI-Gipfel, da haben 10 Forscher gewarnt, mal wieder vor den Folgen, was auch biologische Waffen betreffen könnte, Cyberangriffe. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, wo ganz viele KI-Experten nach ihrem PIDUM gefragt worden sind. Und PIDUM ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass KI die Menschheit auslöschen wird.
Ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das, glaube ich, nicht mehr erleben werde. Es kann natürlich ganz schnell gehen und ich lese genug Science Fiction. Wer hier öfter zuhört, weiß das, dass ich mir so einiges vorstellen kann, was eine KI anrichten kann. Aber ich habe irgendwie Hoffnung, dass die das irgendwie hinkriegen.
Mehr Hoffnung brauchen wir auf jeden Fall in Deutschland. Dennoch ist es nicht ganz so einfach, die Anwendungen dann auch ins Unternehmen zu bringen. Wie das funktioniert, das hören wir in dieser Folge.
Ja. Abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Ein Samsung Galaxy S1. War das S1, glaube ich?
So was gab es ja.
Hm? Welche App nutzt du am meisten?
SAP Mobile Start.
Das müssen wir gleich erklären. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Technologische Superkraft.
Ja.
Also bei mir wäre es Beamen oder sowas.
Ah, okay. In der Form. Beam wäre echt super. Oder sich noch mehr vervielfältigen, um gleichzeitig an noch mehr Stellen sein zu können.
Digitaler genau. Zwilling.
Sei dein eigener digitaler Zwilling, genau. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Denkerin?
Aus meiner Sicht insbesondere natürlich die Leute, die im KI-Thema, das Thema weiterdenken, Demis beispielsweise oder Jan LeCun oder Andrew Ng, Percy Lung, Stanford, ne, also so die großen Denker unserer Zeit, die das Thema KI natürlich nicht nur im heutigen Kontext sozusagen bewerten, sondern insbesondere natürlich auch weiterdenken.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Viel Arbeit noch vor uns.
Das kann ich verstehen. Und wer das gesagt hat, man konnte schon raushören, bei welcher Firma er unterwegs ist. Und er heißt vor allem Philipp Herzig. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, freut mich, hier sein zu dürfen.
Danke. Hallo, Philipp.
Und wenn man so auf deinen Lebenslauf schaut, ich stelle dich natürlich auch einmal kurz vor, bist du schon echt lange bei SAP unterwegs. 15 Jahre, sogar schon einen Ticken mehr, hast da verschiedene Stationen gehabt und bist aber nun vor allem seit gut einem Jahr Chief AI Officer und gerade erst noch geworden Chief Technology Officer. Von daher herzlichen Glückwunsch dazu. Bist
Dankeschön.
Du im Januar quasi geworden, also vor gut einem Monat studiert hast du auch noch natürlich ein bisschen.
Ja, genau. Aber ich wollte ursprünglich mal so die Einstiegsfrage AI Officer gibt's ja noch nicht so lange in den Unternehmen. Das kommt jetzt langsam so hoch und dann gibt's noch den CTO, CDO und was nicht alles. Wollte fast fragen, was unterscheidet denn den AI Officer vom CTO? Aber das habt ihr jetzt geklärt, das Problem offenbar. Du machst beides in einem und dann
So könnte man das formulieren. Also es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, ne, wie man das einfach macht. Und es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie die Organisation aufgebaut ist, ne, und was es auch das Unternehmen selbst für einen Fokus natürlich auch einfach hat. Und wie bei der SAP, der Chief AI Officer ist gar nicht so sehr von dem Titel damals abhängig gewesen, ne, sondern ja vielmehr davon, wie wir das aufgesetzt haben innerhalb der SAP, was ich als mittlerweile, glaube ich, kann man das zu Fug und Recht behaupten, als ganz gutes Setup, als erfolgreiches Setup gezeigt hat. Die Idee ist ja, dass wir gegeben, dass ja KI jetzt mittlerweile so alldurchdringend ist in allen, ne? Insbesondere für die SAP, nicht bloß für uns selbst als Unternehmen, ne? Sondern natürlich auch in allen unseren Produkten, in allen Geschäftsprozessen, über die ganzen verschiedenen Vorstände auch im Unternehmen hinweg, war ja die Idee, wie kann man das möglichst schnell organisieren, ne? Man muss ja, jeden Tag passiert irgendwas Neues, was eine neue Möglichkeit ist oder eine neue Herausforderung ist, egal, ne? Ob es auf der regulatorischen Seite ist oder ob es auf der technologischen Seite ist, neue Forschung und so weiter. Und die Frage ist ja immer, sobald irgendwas passiert, muss man natürlich, ist es sehr hilfreich, natürlich irgendwie möglichst schnell zu überlegen, was bedeutet denn das jetzt im gesamten Kontext? Mhm. Ja, weil es sind ja so viele Konzepte miteinander abzustimmen. Ne? Neue Technologie, was heißt das für die Produktstrategie? Die Produktstrategie greift natürlich in die Marketingstrategie hinein, ne? Greift in die Vertriebsstrategie hinein, ins kommerzielle Modell, was funktioniert beim Kunden, was kann man schon einsetzen, wie funktioniert das natürlich mit Datenschutz, mit Datensicherheit und all diesen Themen zusammen. Und das muss man natürlich in einem gewissen kohärenten Bild zusammenführen. Und deswegen alle diese Bereiche, ich sage immer, so ein kleines Start-up gewissermaßen, ne, was alle Geschäftsbereiche, was man im normalen Unternehmen kennt, für die SAP im Kleinen nachzubilden, um eben schnelle Entscheidungswege zu forcieren, um es dann aber skalierbar über den Rest der Firma und über natürlich, ne, die 400.000 Geschäftskunden, die SAP hat, zu skalieren. Das war eigentlich der Aufhänger, warum wir das gemacht haben. Und dafür hatten wir dann, dieser Ende-zu-Ende Verantwortung, einen Namen zu geben, hatten wir das relativ frühzeitig eingeführt. Mhm. Der CTO, um das vielleicht nur noch anzuknüpfen, jetzt in der neuen Rolle, hat natürlich weitere Dinge noch, die wir uns angucken. Ne? Natürlich weitere Zukunftsthemen, Quantencomputing beispielsweise oder Mixed Reality. Auf der Sicherheitsseite passieren enorme Fortschritte gerade, ne? Bei Cybersecurity und so weiter und so fort. Also es gibt ja noch weitere Technologietrends, die entweder heute schon oder in absehbarer Zukunft natürlich super relevant einfach sind, und darauf fokussiere ich mich natürlich auch in der neuen Rolle ebenfalls.
Jetzt hast du schon skizziert, wie komplex das ganze Thema ist und wie das alle Bereiche durchdringt, aber bleiben wir vielleicht doch erst nochmal einen Moment bei dir. Wann war für dich persönlich so ein Moment, wo du gedacht hast, KI ist wirklich ein großes Thema? War das schon im Studium oder war das dann noch, ist das schon zu lange her?
Nö, das war tatsächlich im Studium. Also die ersten Berührungspunkte hatte ich damals im Studium. Der Professor, der bei mir Datenbanken gelehrt hat, der hatte so ein kleines Startup, Decision Optimization nannte sich das. Und der hatte mal alle, die eine 1 geschrieben haben in der Datenbankklausur, hat er eingeladen, da mitzumachen. Ich war damals immer als Student tätig. Und da haben wir so vorhersagende, vorausschauende Wartung für so Computertomographen, MRTs, also medizinische Geräte, gemacht mit den damaligen Methoden. Und das hat mich damals schon so begeistert, dass ich immer wieder so ein bisschen an dem Thema dran geblieben bin, auch über die Jahre, habe es dann auch vertieft im Studium und so weiter. Es gab ja dann damals schon mit Deep Learning, könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, das war so 2014, 2015 rum, ne, gab es ja auch mal wieder so einen rasanten technologischen Fortschritt, ne, wo auch die SAP natürlich viele KI-Anwendungsfälle damals schon gebaut hat. Auch da, ne, da war ich noch in der Anwendungsentwicklung, habe es eher auf der Anwendungsseite gebaut. Und dann natürlich, weil du gerade gefragt hast, was war so ein bisschen natürlich der Aha-Moment, ich glaube, wie für alle, wir haben natürlich uns, ne, diese Foundation Models oder Large Language Model, wie man es jetzt nennen mag, natürlich die ganze Zeit immer schon beobachtet, aber dass dann plötzlich so dieses emergente Verhalten, diesen Schub gegeben hat, da war mir dann auch relativ klar, wir können damit ein paar von den, ich sag mal, Skalierungsproblem, die wir in der Vergangenheit hatten, weil in der Vergangenheit war es immer sehr schwierig. Man konnte zwar sehr schöne KI-Modelle trainieren, aber es war immer sehr schwierig, das so zu bauen, dass man sehr schnell, wie wir so schön sagen, out of the box bei den Kunden multiplizieren und skalieren können. Also, dass man es nicht bloß für einen Kunden baut, sondern man kann es halt für 10.000 oder 20.000 Kunden bauen. Und da war mir relativ schnell klar, jetzt hat das mal wieder ein neues Level erreicht, was es ermöglicht, mit vertretbarem Aufwand einen Skalierungseffekt zu produzieren, mit dem man bei vertretbaren Kosten dieses Thema in viel mehr Unternehmen entsprechend reinbringen kann. Und dann war mir relativ frühzeitig klar, dass wir Vollgas geben müssen, das in unsere Geschäftsprozesse einzubauen.
Ich schließe daraus, du hast einen Einzelstudent. Du bist ja beim Professor untergekommen. Ich erinnere mich noch an die 90er, da gab es noch wissenbasierte Datenbanken. Die Japaner waren da ganz stark. Das ist dann irgendwann ruhiger geworden drum und dann kam der Einschlag mit den Sprachen. Zumindest für uns Laien, der große Einschlag. Also inwiefern war das dann, was davon war für euch überraschend? Also dass das jetzt Einzug hielt auch in das normale Leben der Menschen? Oder war das für euch schon klar, das kommt irgendwann auch in den Businessbereich? Okay, aber
dass das kommt, war völlig, wie mit allem, ja. Das ist mit allen Zukunftsthemen. Das ist ja immer die schwierige Frage ist ja vielmehr. Ist jetzt auch wieder, ne? Auch wieder jetzt, wenn wir über diese Open-Source-Modelle reden, egal ob über DeepSeek, ja, oder diese Reasoning-Modelle oder Llama und so weiter und so fort. Mhm. So gewisse Sachen sind absehbar. Es ist immer ganz schwer vorherzusagen, wann es passiert, ja, weil wir müssen immer so ein paar Sachen, das Timing muss stimmen und so weiter und so fort, bis mhm. bei so einem Musik-Hit. Man weiß immer nicht so richtig, klar.
Oder Erdbeben.
Es ist immer, genau, man kann natürlich so Signale, ne, und Sensorik haben, aber ob es dann wirklich kommt oder nicht, oder das ist wirklich schwierig. Und es war aber schon klar, dass, wenn es dann passiert, hat es natürlich einen ganz anderen Charakter, der uns erlaubt, eben das Thema auf eine neue Stufe zu heben. Und eben, und wie gesagt, das ist immer für natürlich einen Standardsoftwarehersteller wie die SAP die große Frage, wie kriegt man es auch skalierbar entsprechend hin? Weil es ist immer einfach, mal ein Anwendungsszenario oder einen ganz konkreten, ne, KI-Use-Case umzusetzen. Das ist immer meistens nicht die große Herausforderung. Aber die Herausforderung, für der die SAP ja steht, ist, wie mache ich das Thema zugänglich, ja, möglichst einfach, out of the box, mit einem Klick anschaltbar. Das ist natürlich für Tausende von Unternehmen, egal ob Clients, Mittelstands- oder Großunternehmen, entsprechend funktioniert. Und mir war eben relativ schnell klar, dass da die Technologie einen großen Fortschritt gemacht hat.
Und was ist da das größte Problem, um das einfach mal zu verstehen? Also muss jetzt nicht sehr technisch werden, aber ist das tatsächlich das Technische? Ist das die Übersetzungsleistung für die Kunden? Ist das ein Ressourcenthema?
Alles davon. Das Problem ist so ein bisschen, ja, wie machen Sie das? Also vor, sage ich mal, generativer KI oder diesen großen Modellen, ja, war immer das Problem, Sie können irgendwas oder ihr konntet irgendwas im Labor lernen, ja, man hat das vielleicht mit den Daten von 3 Kunden gemacht, ja, oder mit den Daten von externen Quellen gemacht und so weiter und so fort. Und dann ist man aber zum 4. also man hat es vielleicht mit 3 Kunden gemacht, hat hervorragend funktioniert und ist zum 4. Kunden gegangen, es hat nicht funktioniert. Warum? Weil die Modelle, die man vorher hatte, wir nennen das ja auch manchmal Narrow AI, ja, oder also, ne, so trainiert für diesen konkreten Zweck, hängt ja immer stark davon ab, welche Merkmale werden denn wirklich gewählt, also in welchen Spalten zum Beispiel von der Tabelle findet man Signal und dann auch, wenn man dann die Spalten identifiziert hat, wie ist die Verteilung der Daten dann in dieser Tabelle. Und wenn Sie zum nächsten Kunden gehen und der hat vielleicht ganz andere Daten, weil natürlich in einer anderen Industrie die Daten anders beschaffen sind. Und so was das dann führt, das ist das technische Problem. So was das dann aber führt, ist, dann kann man natürlich zum Kunden gehen und der muss es nachtrainieren und anpassen und so weiter. Hm. Dafür braucht man aber Data Science. Damit wird es ein ökonomisches Problem. Hm. Also aus dem technischen Problem wird ein ökonomisches Problem.
Und ein Wollensproblem, ne?
Der muss dann wollen, vertrauen und der braucht natürlich die Expertise und der muss ein Projekt aufsetzen. So, und wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir mal an, der KI-Anwendungsfall spart, weiß ich nicht, 500.000 Euro im Jahr, also nur so, um eine Hausnummer zu nennen. Dann, und Sie brauchen aber 500.000 Euro erstmal, um ihn zum Laufen zu bekommen beim Kunden, dann ist natürlich der Return on Investment aus betriebswirtschaftlicher Sicht sofort dahin. Versus, wenn Sie diese 500.000 Euro Mehrwert abschöpfen können, einfach nur mit dem Anschalten eines Buttons, was eben out of the box funktioniert, dann wird's plötzlich interessant, einfach auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und das hat das Thema von der Skalierung her immer ein Stück weit sehr behindert in der Vergangenheit, insbesondere wenn es um, wie gesagt, viele Unternehmen geht. Man kann, wie gesagt, Einzelunternehmen nie das Thema. Und das ist so ein bisschen, man braucht natürlich mit diesen großen Sprachmodellen, Ja, man braucht zum Beispiel einfach viel weniger Daten. Ja, es gibt dann neue Techniken, ne, die dann eingeführt worden sind, wie Few-Shot-Prompting oder Retrieval-Augmented-Generation. Das sind alles Methoden, die es relativ einfach machen, das Thema einmal zu lösen im Labor, also in der Forschung und Entwicklung, und es dann vielen Kunden skalierbar zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese Kunden es ständig mit erstmal einem Projekt erstmal anpassen müssen. Und das ist im Endeffekt das, was ich meine, wenn es darum geht. Ne? Es ist so eine Kombination aus ökonomischen Betrachtung, entsprechendem Talent, was man benötigt, um es entsprechend auch herzustellen über viele Kunden. Und am Ende des Tages natürlich auch ein Integrationsproblem in die Unternehmenslandschaft hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit, Vertrauen etc.
Ich weiß ungefähr halbwegs, worum es geht. Ich bin immer noch interessierter Laie. Ich mache gerade einen Kurs mit Data Science and AI und EDA und Data Science hatte ich hinter mir. Mhm. Genau da machen wir so eine Projekte, also im kleinen Format natürlich, ne? Und das schon, obwohl ich ein bisschen Programmiererfahrung habe, und so, merke ich doch fest, wo da die Grenzen sind. Also gerade Datenaufbereitung und Daten zur Verfügung stellen für Modelle zum Trainieren oder
absolut.
Gerade das ist die Horrorarbeit schlechthin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat. Was da drin schon bei kleinsten Datensätzen so viel Arbeit und Verständnis vor allen Dingen. Ich kann zwar, habe ich festgestellt, eine KI ranlassen, aber ich merke immer wieder, wenn ich KIs mit solchen Datensätzen konfrontiere und sie sage, mach doch mal, stelle ich fest, mitdenken können die ja nicht, aber dass da irgendwo ein Knackpunkt liegt, dass sie dann doch nicht
völlig korrekt
genau wissen, worum es geht.
Genau,
ne? Also ihnen immer noch sagen müssen, guck doch mal, da gibt's doch Ausreißer in der Datenbank, die halt zerstören noch das ganze Mittelwert. Und so weiter. Wie wollt ihr bei SAP das hinbekommen, dass eure Systeme das besser können und wirklich autonom können? Sowas, so einen Gedanken auch zu treffen, oh, dieser Datensatz, den muss ich irgendwie noch bearbeiten, sonst wird das nichts.
Das ist genau das, das ist übrigens einer der Gründe, also gibt es mehrere Antworten darauf. Ne? Auf der einen Seite, klar, das Thema Datenaufbereitung versucht man in allererster Linie zu vermeiden. Was hilft dabei? Naja, wenn man zum Beispiel ein standardisiertes Datenmodell hat.
Ja.
Das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch, da gab es ja durchaus Aufschrei, aber es ist einer der Gründe, warum wir es gemacht haben, dass bei uns das Thema KI nur in der Cloud funktioniert. Warum? Weil in der Cloud arbeiten die Kunden alle auf dem gleichen standardisierten Datenmodell. Ja, die Finanztabelle sieht immer gleich aus, die HR-Tabellen sehen immer gleich aus.
Also SAP-Systeme dann sozusagen.
Die SAP-Systeme, genau. Und natürlich muss man ja diese künstliche Intelligenz und insbesondere generative KI, der Schlüssel besteht ja darin, die Kontextualisierung, manchmal auch Grounding genannt, also dass man quasi die Daten so in der Form bereitstellt, dass die KI was Sinnvolles damit tut. Und jetzt ist genau der Skalierungseffekt da. Wenn ich jetzt ganz viele tausend Kunden habe, die alle auf dem gleichen Datenschema sitzen, also die Daten gleich organisiert sind, dann kann ich es natürlich einmal bauen und dann natürlich n-mal anwenden bei den entsprechenden n-Kunden, ohne dass ich es halt eben, ne, jeder Kunde, jedes n anders aussieht sozusagen von der Datenbeschaffung und von der Verteilung der Daten.
Das hatte ich jetzt übersehen, dass ihr da auf eure Systeme draufsetzt. Ich hatte gedacht, dass ihr das noch ausbreiten wollt für viele Kunden und verschiedene Systeme. Dann wird's tricky, ne? Also
Der Kunde kann natürlich immer noch seine eigenen Sachen natürlich machen. Wir nennen das dann Custom AI, ja, also dass man sich dann eigene Szenarien dann baut. Aber unser Hauptfokus von der SAP-Strategie ist ja, in standardisierten Geschäftsprozessen und standardisierten Anwendungen, ne, teilweise halt standardisiert pro Industrie, weil natürlich ein produzierendes Gewerbe anders funktioniert als Einzelhandel und so weiter, die KI so einzubauen, dass es die Standardprozesse entsprechend unterstützt und auch die Daten in standardisierter Form so nutzen kann, dass es dann beispielsweise für einen Agenten, den wir beispielsweise in der Beschaffung bauen oder einen Agenten, einen Recruiting Agent beispielsweise, den wir in einem Personalwesen bauen oder einen Agenten im Finanzwesen, der beispielsweise hilft, automatisiert oder schneller automatisiert einen Finanzabschluss durchzuführen. Das basiert alles auf standardisierten Daten und dementsprechend kann man diese Skalierungseffekte natürlich dann auch nutzen. Aber unser Hauptfokus bei der SAP ist ja nicht, die Grundlagentechnologie zu erfinden oder Grundlagentechnologie zu bauen, sondern sie zu nutzen und so sinnvoll zur Anwendung zu bringen, dass es halt direkt einen Kundenmehrwert gibt in den betriebswirtschaftlichen Prozessen und Anwendungen, die die Kunden heute ja eh schon nutzen.
Ich versuche mal jetzt wieder ein bisschen zu entnerden.
Das ist nicht nerdig, das versteht man doch.
Ja, ist schon. Kommen wir mal, ihr habt ja große und kleine Kunden, ne? Logischerweise. Und wenn die dann mit KI in Berührung kommen, ist das ja auch ein Lernprozess, der jetzt seit Einführung von ChatGPT und dann nach und nach immer mehr gekommen ist. Wie viel Übersetzungsarbeit, also Lernarbeit, müsst ihr auch leisten? Oder ist das tatsächlich alles selbsterklärend, dass ich, egal welchen Job ich in einem Unternehmen habe, das gut für mich in meinem Arbeitsalltag anwenden kann?
Also es gibt unterschiedliche Ebenen, ne, wo diese Ausbildung durchzuführen ist. Aber du hast vollkommen recht. Also es ist natürlich erstmal eine ganze Menge Ausbildung entsprechend notwendig. Das erste ist natürlich überhaupt, weil das erübrigt sich langsam, das Thema. Ich sag mal, die letzten 2 Jahre waren eher davon geprägt, erstmal überhaupt rauszufinden, was sind denn eigentlich sinnvolle Anwendungsszenarien, die diese Technologie auch ermöglicht. Mhm. Weil die Realität einfach ist, gerade als das Thema auf dem Hype-Cycle ganz oben war, gab es natürlich ganz viele auch Träumereien, was die Technologie kann, was sie Stand heute auch oder auch bislang weiterhin nicht zu leisten imstande ist. Ich glaube, da ist natürlich viel passiert, was kann denn die Technologie eigentlich leisten und welche Anwendungsszenarien demzufolge sind denn auch umsetzbar realistischerweise. Mhm. Ja, das ist Nummer 1. Ich glaube, da kommen wir aber langsam durch die Kurve, weil einfach sehr viel, insbesondere natürlich auch in den größeren Unternehmen und so weiter, sehr viel experimentiert wurde und sehr viel Klarheit existiert, was die Technologie kann, was sie aber auch nicht kann. Jetzt sind wir ja eher auf dem Weg, nachdem jetzt ja auch viele Szenarien gebaut worden sind, insbesondere von der SAP und so weiter, die jetzt geliefert worden sind und die jetzt in die Adoption kommen, also dass die Kunden sie auch tatsächlich in die Anwendung bringen, mehr und mehr, beschäftigen wir, dieses letzte halbe Jahr haben wir uns natürlich eher mehr damit beschäftigt, ja, wie passt denn das eigentlich in meine IT-Landschaft zusammen? Ja, jeder Kunde hat ja jedes Unternehmen hat ja eine große IT-Abteilung, eine große IT-Landschaft, ne, mit verschiedenen SAP, aber auch nicht SAP-Systemen. Wie passt denn das zusammen? Wie funktioniert denn das mit Integration? Wie funktioniert denn das mit Datenschutz? Wie wird denn sichergestellt zum Beispiel, dass wenn ich dann generative KI in meiner Personalanwendung nutze, dass meine Daten, ja, meine Stammdaten zum Beispiel, oder dass sie nicht dann irgendwann mal in ChatGPT wieder ausgespuckt werden? Ja, wie stellen wir das eigentlich sicher? Dass die Rahmenbedingungen dementsprechend stimmen. Mhm. Und jetzt, was immer mehr einsetzt vom Trend her, und da ist jetzt da eigentlich die meiste, viele Chief Financial Officer zum Beispiel stellen mittlerweile natürlich immer mehr die Frage, weil natürlich 2023, 2024 sehr viel experimentiert wurde, stellen natürlich uns auch, ne, letztes Jahr hat sich immer noch jeder damit gerühmt, wie viele hunderte von KI-Cases man ausprobiert im Unternehmen und so weiter. Es wird natürlich immer mehr die Frage nach dem Wert geschafft. Welche Anwendungsfälle schaffen denn jetzt wirklich auch, ne, einen positiven Effekt, den man sich von der Technologie versprochen hat? Und wir sehen halt immer mehr, dass auch genau unser Fokus, den wir hatten, uns nämlich auf den Geschäftsmehrwert zu konzentrieren, statt auf die reine Technologie und eine reine Technologiediskussion zu führen, sich nunmehr auszahlt, weil alle diese KI-Anwendungsfälle immer ganz klar mit einem entsprechenden Wertversprechen einhergehen, ne, wo man sagt, okay, das bringt es dann halt eigentlich tatsächlich auch und das resoniert ganz gut, ist natürlich aber auch immer noch viel konstruktive Diskussion mit Kunden, was bringt jetzt wirklich was und was bringt eigentlich nichts und ist nur schöne Spielerei.
Ja, aber ich meine jetzt auch ein bisschen den Faktor Mensch, ja, also ich als Mitarbeiterin, die seit, was weiß ich, 25 Jahren in der Personalabteilung sitzt, schon 1000 neue Systeme irgendwie gehabt hat, sich zigmal geärgert hat, weil irgendwas nicht funktioniert. Und dann kommt mal ein Chef, Chefin und sagt, jetzt super hier, wir haben jetzt ein neues System, KI, mega. Ich meine, das, wie schnell geht es, dass man da wirklich sich reinfindet und das dann wirklich ein Effizienzgewinn in der Arbeit ist? Welche Erfahrung habt ihr da?
Die Erfahrung ist eigentlich insofern positiv, als das, was ich gesagt habe, wenn man diese Designprinzipien bei KI beherzigt, dass man eben sagt, hey, es ist eng in den Arbeitsfluss eingebaut, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens heute schon sind, dann funktioniert auch die Adoption. Also es funktionieren am besten die Anwendungsfälle, die einfach anzuschalten sind für das Unternehmen und die so eng in den Arbeitsfluss oder in die Tools, die Mitarbeitenden des Unternehmens heute schon benutzen, so eng verbaut ist, dass es halt wirklich nur dieser eine Button weg ist. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Wenn man das Thema Leistungsbeurteilung oder Zielsetzung in Unternehmen geht, ja, das kann man heute in unserer Personalanwendung einfach die Ziele mit dem Klick auf den Button generieren, statt alles, ne, stundenlang selber zu schreiben und zu dokumentieren. Mit mega angenommen von den Kunden, weil es halt direkt da eingebaut ist, wo man sonst jetzt stundenlang schreiben müsste. Natürlich ist es viel bequemer, den Button zu nutzen und sich es einfach generieren zu lassen. Und wenn dann das Ergebnis auch noch gut ist, dann nutze ich es natürlich auch. Ja. Und versus, das ist dann eher schwierig, schwer anzuschalten, Vielleicht ist es ein separates Fenster, ja. Also ich muss mein Verhalten verändern im Sinne von, ah, bisher habe ich so gemacht, jetzt muss ich in eine völlig andere Software reingehen, ne? Sieht völlig anders aus, verhält sich anders. Dann ist natürlich die Adoption der Mitarbeitenden im Unternehmen natürlich viel, viel schwieriger.
Mhm. Ja, genau, das stelle ich auch immer wieder fest. Ich hätte immer so einen ITler, die sagt, mach das so, dass maximal ein Mausklick weg ist. Wie ist da bei euch die Strategie? Also fast schon autonom. Automatisch erkennt das System, oh, der bräuchte hier gerade Hilfe oder doch ein Mausklick oder zwei.
Genau, das ist das A und O und eins unserer ersten Designprinzipien. Ja, es muss immer nur ein Klick oder ein Prompt, wie man so schön sagt, ne? Also wenn man irgendwas in natürlicher Sprache, wir haben ja auch Joule, ne, unseren generativen Copiloten, der jetzt in jeder SAP-Anwendung entsprechend drin ist. Und wenn man das macht, dann wird es auch adopted. Wenn man das nicht macht, wird es deutlich schwieriger.
Und ich denke jetzt so an den Finanzchef eines Unternehmens, ja, der früher eine Auswertung brauchte in seine Controlling-Abteilung, könnte mir mal ein paar Charts machen und ein paar und so. Und jetzt macht er das und redet mit seinem Computer und sagt, du, ich wüsste gerne mal, wie die Umsätze der letzten Woche war und minus den und im Vergleich zu den 14 Tagen davor. Und dann macht er eben tolle automatisch. Oder gab es das vorher schon? Die Algorithmen haben es ermöglicht. Ist da jetzt ein Mehrwert drin für den, dass er schneller einen Überblick hat über seine Firma und was so gerade läuft?
Absolut, insbesondere wenn es natürlich um das Thema Ad-Hoc-Berichtswesen geht. Ne? Also wenn man natürlich seine Standard, man hat natürlich seine standardisierten, gerade im Finanzwesen, ne, gibt es natürlich einfach standardisierte, man guckt sich ganz normal, ne, Umsätze und Renditen und seine Gewinn- und Verlustrechnung an und so weiter. Das vielleicht ja vorher auch schon funktioniert. Aber gerade wenn es darum geht, auch Ursachenforschung zu betreiben, vielleicht sind halt, ne, meine Verkaufs- also der Eingang der Verkaufsaufträge nach unten gegangen. Woran liegt denn das jetzt einfach? Natürlich kann ich jetzt, ne, viel flexibler mit dem System interagieren und analytische Fragen stellen und natürlich viel explorativer auch mit dem System arbeiten, wo ich sonst natürlich hätte früher vielleicht zur IT-Abteilung gehen müssen und sagen, für diese Fragestellung bitte genau einen Bericht basteln. Ne? Das dauert dann je nach Komplexität entsprechend lang. Und das hilft natürlich eine ganze Menge, solche Ursachenforschung zu betreiben. Das können wir heute. In Zukunft ist aber die Vision mit Agenten, das noch einen Schritt weiter zu denken und einfach zu sagen, statt man selber immer noch die Hypothese bilden muss und selber, ne, die Frage auch stellen muss, kann ja die KI selbst eine Reihe von Hypothesen aufwerfen. Also zum Beispiel sagen Hypothese 1 bis 10 und dann prüft sie diese quasi selbst durch einfach, ne, selber geschicktes Nachfragen und kommt dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zurück, die datengetrieben sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist die Hypothese das Richtige, die vielleicht eher nicht die richtige, um noch, sage ich mal, noch mehr Einblicke und noch mehr, ja, Daten und Hypothesen überprüfen zu können.
Jetzt heute, wo wir aufnehmen, hat OpenAI oder gestern Abend war es oder heute bekannt gegeben, dass sie in München ihr erstes Deutschland-Office eröffnen werden. Und ich habe jetzt den Quote von Sam Altman nicht komplett im Kopf, aber hieß so, ja, Deutschland ist in Europa eigentlich der spannendste KI-Markt, weil viele Technologien und viel nach vorne geht und Deutschland hat dann offenbar auch anscheinend die meisten ChatGPT-User im europäischen Vergleich. Gut, wir haben auch viele Einwohner, von daher kommt das vielleicht auch daher so ein bisschen mit. Aber ist das eine Einschätzung, die du teilst, dass Deutschland in diesem Bereich eigentlich schon ganz gut unterwegs ist? Wir meckern ja immer relativ viel.
Das ist relativ einfach. Hm. Die Forschung im KI-Bereich in Deutschland ist Weltklasse. Egal welche Uni Sie gehen, können Sie nach Saarbrücken gehen oder ans DFKI oder Sie können an die TU München gehen oder an die LMU oder ans Hasso-Plattner-Institut, die Berliner Universitäten und noch viele, viele mehr, ja, die ich jetzt vielleicht hier nicht erwähnt habe. Viele wissen ja zum Beispiel gar nicht, Bildgenerierung, die eigentlichen ursächlichen Diffusion Models wurden wo erfunden? Oh, an der LMU. Ja, wer hat sie aber kommerzialisiert und erfolgreich und, ne, sag ich mal, präsent gemacht in den Medien? Da waren ein paar andere Unternehmen, waren jetzt nicht so sehr unbedingt deutsche Unternehmen. Wir sind, von der Forschung her sind wir super aufgestellt. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, wie geht's nach, sobald wir, ne, tolle Forschung gemacht haben, wie geht's dann weiter? Wie werden dann Unternehmen ausgegründet, ne, Startups entsprechend gegründet, kriegen das Funding, haben dann natürlich dann auch einen entsprechenden Markt, den sie bedienen können und so weiter. Da ist es dann eher, wo es, sag ich mal, aus meiner Sicht in Deutschland schwieriger wird und wir deutlichen Nachbesserungsbedarf haben, aber die Forschung im KI-Umfeld in Deutschland ist Weltklasse.
Und hilft es da eher, wenn der Staat oder Europa sich einmischt? Es wird ja immer danach geschrien, ihr müsst da mehr machen. Bloß wir sehen an Projekten wie, ich sag mal, Gaia-X, was heute durch die Kassetten geistert, ist tot. Das war ein Riesenprojekt, ein Riesenbramborium und dann still ruht der See. Also ich habe den Eindruck, da immer nach dem Rufen, nach dem Staat, das hilft nichts. Wenn, dann müssen die Unternehmenslandschaft da was mehr tun, SAP, Telekom und Co. Also da ist das, sag ich mal, Geld und die Möglichkeiten, das größer zu fahren. Also wie seht ihr das? Erwartet man mehr vom Staat, Einmischung in dem Bereich, oder sollen es dann doch lieber die Unternehmer tun?
Es ist sicher, es ist ein vielschichtiges Thema, ja. Es hängt natürlich auf der einen Seite davon ab, klar, also wir jetzt zum Beispiel als Technologieunternehmen, wir investieren ja sehr viel auch in Startups und so weiter, ne, die, um das entsprechend voranzubringen. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, es ist generell ein schwieriges Umfeld einfach, ne, im Sinne von, es fängt an mit, wie groß denken die Startups ihre Ideen, ne, oder fokussieren sie sich zum Beispiel nur auf Deutschland auch als Abnehmermarkt beispielsweise, ne. Dann haben wir natürlich die regulatorische Seite, das sind ja nicht bloß immer Investments, ne, wie viel Sicherheit habe ich eigentlich mit dem, was ich mache, dass ich auch das morgen noch entsprechend machen kann. Da reden wir dann, ne, über die Unsicherheiten, die natürlich durch regulatorische Rahmenbedingungen, sei es nun über Datenschutzgrundverordnung oder EU-AI-Act und so weiter, eingerichtet worden sind. Aber natürlich auch dann am Ende des Tages das Investment gar nicht so sehr im Sinne von Anschub finanzieren, im direkten Finanzieren, sondern auch das Abnehmen. Also wer stellt denn erstmal sicher, dass es überhaupt einen Markt in dem Sinne gibt, ne, wo es eine gewisse, sag ich mal, Garantie gibt, wo solche Unternehmen wachsen können. Natürlich gibt es sehr viele positive Beispiele, ja, auch in dem Umfeld. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir deutlich mehr machen müssen.
Brauchen wir denn noch ein Sprachmodell, das auf Deutsch trainiert wird?
Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Also einerseits haben wir in Europa aus meiner Sicht zwei Sprachmodelle, die wir sehr gut nutzen können. Hm. Ja, Aleph Alpha und Mistral jetzt an der Stelle genannt. Es gibt natürlich auch noch ein paar an gewissen Forschungszentren und so weiter, ja auch, ne, entsprechende Forschung und so weiter, die in dem Umfeld stattfindet. Ich glaube nicht, dass das so sehr notwendig ist, weil da, also zumindest von dem, was die Technologie heute kann, natürlich auch dieser, wie sagt man das auf Deutsch, Commodity-Effekt ein, wie nennt man das? Also das ist halt, der Fokus ist ja so stark immer auf diese Large Language Models jetzt in den vergangenen Jahren gewesen. Und mittlerweile ist ja doch jedem irgendwie klar geworden, uns war das eigentlich schon relativ früh klar, dass da nicht der, also das ist technologisch sehr interessant, aber es wird irgendwann so zu diesem allgegenwärtigen Gegenstand, den wir halt einfach benutzen. Und es kommt auf andere Faktoren an, das Thema erfolgreich zu machen. Zum Beispiel das, was wir vor uns besprochen haben. Wie integriere ich es ordentlich? Ne? Wie mache ich es sicher? Wie baue ich Datenschutz drumherum etc.? Und von daher, ich denke, auf das Thema muss man sich forschungsseitig weiter konzentrieren, weil das hört ja auch nicht auf. Mhm. Aber jetzt einfach nur das nachzubauen, was eh schon geht, das halte ich für keine gute Idee.
Das passt so ein bisschen in das, was auch die Microsoft-Deutschland-Chefin bei uns gesagt hat, hier ins Machen kommen, ins Tun, ins Umsetzen, ins Anwenden der Errungenschaften. Ne? Da denke ich, ihr macht eine Plattform für Unternehmen und so weiter. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt das große Ei gelegt für jedermann, eine KI, die auch nicht mehr rumspinnt, sondern du kannst es einfach nutzen. Das wäre ja dann sowas, oder?
Ja, absolut.
Anwendungsplattform.
Absolut. Es geht am Ende des Tages um die Anwendung. Und ich glaube, insbesondere mit dem Sturm, den insbesondere das DeepSeek-Modell ausgelöst hat. Und wie gesagt, es geht für mich gar nicht so sehr um DeepSeek. Das haben auch schon die anderen Modelle vorher gezeigt, wo das hingeht. Dass der viel wichtigere Teil ist, wie bringen wir das zur Anwendung und wirklich können das die Technologie nutzbringend einsetzen. Was ich meinen Teams immer gerne sage, ich meine, ich bin ja auch Technologe, ich mag auch Technologie, aber wissen Sie, es geht nicht um die Technologie. Unser Job ist immer, die Technologie irgendwie zu verstecken, weil die meisten Menschen wollen
Angst
einfach nur die wollen ja einfach nur den Mehrwert, den Mehrwert nutzen und einfach, ne, wie eine App auf dem Telefon oder was, einfach nutzen, ohne so sehr drüber nachzudenken, wie funktioniert denn das alles dahinter und das irgendwie selber zusammenzubasteln. Und das ist das, wo der Markt auch immer mehr hingeht.
Mhm. Aber wo wir bei Angst sind, in Paris ist ja gerade ein KI-Gipfel. Und da haben jetzt rund 100 Forscher nochmal deutlich gewarnt vor einem möglichen Kontrollverlust mit dramatischen Folgen. Joshua Bengio, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, hat zum Beispiel gesagt, was mir am meisten Angst macht, ist die Möglichkeit, dass die Menschheit innerhalb von 10 Jahren verschwinden könnte. Also ein renommierter Computerwissenschaftler auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Forscher, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, so warnen. Das hat ja auch Sam Altman schon gemacht. Elon Musk hat das auch gemacht. Gab es Vergleiche mit Atomwaffe und so? Wie schätzt du das ein? Da geht es jetzt vor allem auch so um verschiedene Cybergefahren, biologische Waffen etc.
Das Thema...
Wo fäng so tief durchgeatmet.
Die Frage ist, wo fange ich an? Ne? Also natürlich ist das Thema unglaublich ernst zu nehmen, ja, und nicht einfach so entsprechend von der Hand zu weisen. Und wir nennen das Responsible AI, also dass man verantwortungsvoll natürlich entsprechend mit der Technologie umgeht. Man muss allerdings natürlich schon auch ehrlicherweise konstatieren, auch wenn das natürlich immer sehr beeindruckend aussieht, die KI, also das, was diese Modelle heute können und auch in den nächsten paar Jahren, das ist jetzt auch noch nicht, wo ich sage, ich male jetzt noch nicht schwarz an die Wand, ja, bin noch weit weg davon. Also ganz ehrlich, diese Modelle sind in den meisten Fällen noch auch ziemlich dumm. Und von daher, man weiß allerdings natürlich nie, und da muss man schon bewusst sich drüber sein, man weiß ja nie, wo sich das Thema entsprechend auch weiterhin entwickeln kann. Und dementsprechend ist es natürlich an solchen Aufrufen und natürlich auch an uns gelegen, da natürlich bewusst mit dem Thema und verantwortungsbewusst mit dem Thema entsprechend umzugehen.
Ja, Responsible AI klingt dann ja auch ein bisschen so wie die nette kleine Schwester. Oder wenn das dann schief geht, ist es dann, oh, ich wurde kurz diskriminiert von der KI, aber die reden ja wirklich von Kontrollverlust und die Menschen werden ausgelöscht und irgendwie die KI übernimmt die Macht. Ne?
Ja, auch dumme Menschen können ja Riesenschaden anrichten. Ne? Wenn ich stelle mir mal so vor, lauter Agenten, die unkontrolliert auf einmal sich selbst mit Arbeit versorgen. Ne? Da können sie ja, also wenn die richtig angedockt sind an das reale Leben, kann da schon ordentlich was abgehen.
Deswegen muss man das auch so entsprechend bauen, dass das nicht passiert. Weil, du hast ja gerade gesagt, ja, es fängt mit solchen einfachen, vielleicht banalen Sachen an, wie kognitive Verzerrung, die diese Modelle ja nachweislich haben, ne? Oder dass sie diskriminierende Dinge von sich geben und so weiter, die natürlich insbesondere in Kontexten wie im professionellen Umfeld, im Personalwesen natürlich eine ganze Menge Schaden entsprechend anrichten können, weil natürlich tatsächlich das Wohlergehen und die Karriere oder von echten Menschen wie wir drei hier entsprechend abhängig sind. Und natürlich kann man das nicht auf die leichtfertige Schulter nehmen. Aber es ist eben auch so, deswegen, das ist nicht einfach bloß so eine kleine Schwester, also dem stimme ich absolut nicht zu. Ja. Man kann natürlich diese Sprachmodelle entweder durch technische Gegebenheiten oder durch, wir haben ja so eine AI Ethics Governance, für die wir auch ausgezeichnet worden sind, dass wir uns alle diese Use Cases angucken und natürlich auch gewisse Ideen, die vielleicht erstmal ganz schön klingen, auch nicht umsetzen, weil wir sagen, dafür stehen wir nicht, weil es natürlich mit einem gewissen Wertesystem einhergeht. Wo wir sagen, das bieten wir unseren Kunden in der Form nicht an, weil wir gewisse Qualitäten auch nicht sicherstellen können. Und genau aus dem Grund ist natürlich auch wieder Anwendung, ja, das Design, wie baut man diese Anwendung, von extrem wichtiger Bedeutung.
Nur, dass wahrscheinlich nicht jede Firma so viel Ethik dann vielleicht hat.
Zum Schluss noch.
Ja, bitte.
Eine Frage im Privaten. Was machst du privat auch KI, so ein Quiz mit ChatGPT am Essenstisch oder irgendwie sowas oder Reiseplanung? Was machst du privat KI-mäßig?
Das ist eine gute Frage. Meistens nutze ich KI privat eigentlich nur, um es irgendwie an die Grenzen zu bringen und zu gucken, was mit den Modellen nicht geht. insbesondere, es kommt ja ständig neue Modelle raus, ne? Und dann ist immer wieder ein paar neue Probleme gelöst und ein paar andere gehen dann immer noch nicht und so weiter und so fort. Ich gucke es mir eher so ein bisschen mehr aus dieser Ingenieursbrille sozusagen an. Wo ich es eigentlich heute am meisten benutze, um ganz ehrlich zu sein, ist für völlige Trivialitäten, irgendwelche Grußkarten oder so, oder mit meinen Kindern irgendwelche Dinge zu designen, die das natürlich total witzig finden, ihre Einladung dann vielleicht, ne, mit ein paar Prompts zu machen und so weiter, oder meine witzige gute Nachtgeschichte zu generieren, ja, dass das irgendwie lustig ist, was halt nicht irgendwie das Standardmäßige. Eher so für so die alltäglichen Themen, die man so hat, im Trivia-Bereich vielleicht.
Der große Schocker am Abend.
Nein, nichts, was Albträume.
Ja.
Philipp, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.